Erschreckend gut.
Ungeheuer. Geheuer.
Erfolgreich.
Monsters
of Content Marketing.
Kommunikation zwischen Industrie und Politik. Oberes Relevanzregal, in das unser neues Monster da greift. Guido Warlimont ist Kommunikationschef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kurz BDI, Deutschlands wichtigster Wirtschaftsverband. Ob Trump-Zölle, Energiepolitik oder Rezession, der BDI und sein Kommunikator sind überall gefordert. 24/7. Und jetzt auch im Podcast. Host Dirk Benninghoff und Fischer Appelt sagen herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Guido Warlimont.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, lieber Monster Freundinnen und Freunde, nach unserem Kiez-Spezial, das wir abgefahren haben mit Astra und St. Pauli, widmen wir uns jetzt in den Monsters of Content Marketing wieder einem etwas seriöseren Gast zu, sag ich mal. Hallo Guido, schön, dass du da bist.
Hi Dirk, danke für die Einladung.
Und wir sprechen über die deutsche Industrie und die Kommunikation dafür und über Kommunikation des wichtigsten Verbandes, Wirtschaftsverbandes im Land, sage ich einfach mal. Unbescheiden hier, die Relevanz ganz hoch gesetzt. Guido, ihr entfesselt in diesem Sommer die Innovation, Unleashing Innovation heißt es beim BDI und seid mit diesem Anspruch auf eine Innovation Summer Rally gegangen, die gerade läuft. Bevor wir zu der Innovation Summer Rally kommen, mal generell, Innovation schreibt sich eigentlich ein bisschen jeder auf die Fahnen heutzutage. Warum habt ihr das Thema 2025 so groß rausgestellt? Liegt es daran, dass euer Präsident Peter Leibinger laut Handelsblatt ein Innovationsnerd ist? Oder was der Grund?
Hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Wir haben auch tatsächlich als BDI uns vorgenommen, dieses Jahr, wir haben ein Fokusjahr Innovation. Aber der Grund dahinter ist natürlich wirklich der Überzeugung, wirtschaftspolitisch muss da was erreicht werden. Klar, du sagst, alle reden über Innovation, sagen, wir machen es, wir sind vorne dabei. Innovation ist ja letztlich so ein bisschen die Überlebensversicherung für Deutschland. Aber das Thema zum Beispiel Innovationspolitik wird immer gern so ein bisschen als Randthema genommen. Was gehört da eigentlich dazu? Innovationsförderung und so steht eigentlich nicht so im Fokus. Und deshalb ist es durchaus auch ein wirtschaftspolitisches Ziel zu sagen, hey, wir müssen da konsequenter, stärker rangehen. Ohne Innovation lösen wir die anderen Probleme auch nicht, die wir so haben. So, also das war sozusagen die politische Nummer und dann kam zusammen, dass wir gesagt haben, wir wollen das mal zum Fokusjahr machen und Leibinger in der Tat, Peter Leibinger, unser Präsident, sehr innovativer Kopf, so von seiner unternehmerischen Geschichte her und ihm ist das auch sehr wichtig.
Ist es ein Grundproblem der deutschen Wirtschaft, dass die Innovationskraft fehlt oder auch verloren gegangen ist in den vergangenen Jahren?
Also wir haben ja immer noch ein super Innovationsumfeld in Deutschland. Ne? Wir geben sehr viel für Forschung und Entwicklung aus, also auch öffentliche Gelder, aber auch einen großen Teil davon geben die Unternehmen aus. Aber die Innovationsfreude ist nicht mehr so groß. Wir haben eine alternde Gesellschaft, nicht alle sind Freunde davon, alles neu zu machen und dauernd innovativ unterwegs zu sein. Wir haben bürokratische Hürden an allen Ecken und Enden, die auch zu so einem Sicherheitsdenken auch in den Unternehmen führen, die dazu führen, dass Leute sagen, riskiere ich noch was, bin ich noch innovativ unterwegs? Und das merkt man dann. Wir bringen immer noch einiges an Innovationen hervor. Ich meine, Klassiker haben wir ja auch viel diskutiert, dass dann das Geld damit in den USA gemacht wird. Jetzt hatten wir gerade kürzlich wieder ein paar Verkäufe von KI-Unternehmen in die USA. Also eigentlich ist die Basis da, aber wir müssen die Kraft jetzt auch wieder auf die Straße bringen und bei uns zu guten Geschäften machen.
Apropos Straße, gutes Stichwort, Innovation Summer Rally, habe ich erwähnt. Was macht ihr auf der Rally? Wohin führt sie euch? Was ist der Sinn? Wie läuft das ab? Erzähl mal ein bisschen.
Da haben wir sozusagen das BDI-Netzwerk halt gut netzen können, also unsere Mitgliedschaft. Wir haben 39 Mitgliedsverbände, die verschiedenen Branchenverbände von Anlagenbauern, Autobauer, Chemieindustrie und so weiter, Elektroindustrie. Und dieses Netzwerk haben wir sozusagen angezapft und haben gesagt, macht mit bei der Rallye, stellt vor, was in eurem Bereich, in euren Branchen die Innovationsthemen sind. Und die haben auch sehr begeistert reagiert, hatten wir viele Reaktionen. Wir bieten dann sozusagen die Plattform an. Also wir übernehmen die Produktion, das Ganze in eine gute Form, in einheitliche Form zu gießen, auszuspielen über unsere Plattform. Also das ist auch schon eine Aufgabe des BDI dann, nicht nur Interessenvertretung gegenüber der Politik, sondern auch die Bühne zu nutzen oder unsere kommunikative Stärke, um die Kommunikation der Mitglieder nochmal zu unterstützen und auch denen eine Bühne zu bieten an der Stelle.
Also, wie viele Folgen werden da erscheinen? Oder es sind gleich zwei, habe ich gesehen, oder sind es schon mehr?
Wir haben sogar around about 20 Folgen, wenn ich mich richtig, ja genau, müssten sein. Ungefähr 20 ist auch noch, springen jetzt auch immer noch wieder welche auf, die sagen, ah, wir haben auch noch was, wir würden auch noch gerne was beisteuern. Also werden das jetzt so ein bisschen, es wird über den ganzen Sommer oder wurde über den Sommer jetzt ausgespielt.
Ist das typisch für euch, dass die Mitgliedsverbände selbst auch oder deren Protagonisten als Content Creator auftreten oder schon außergewöhnlich auch in dem Kontext?
Also wir versuchen die schon zu nutzen. Das sind ja die, die letztlich mit den Branchen zu tun haben, die tiefen Brancheneinblicke haben. Und für solche Aktionen, wie jetzt mal Innovationsthemen oder auch andere Themen nach vorne zu spielen, suchen wir natürlich immer die Beispiele aus den Branchen, aus den Unternehmen. Und da geht's dann drum, können wir eine Bühne bieten, können das sozusagen auch als Dienstleistung an unsere Mitglieder vermarkten, dass wir sagen, ihr könnt relativ niedrigschwellig uns einfach ein Handyvideo schicken und wir bereiten das ein bisschen auf, um das als Content auszuspielen. Und gleichzeitig haben wir guten Content, authentischen Content, den wir zu bestimmten Themen nach draußen spielen können.
Anderes Format, das auch in die gleiche Richtung geht, Innovation, ist Portraits of the Future. Eure Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner unterhält sich mit Zukunftsmachern, Macherinnen in Unternehmen und macht auch einen Podcast. Sie ist quasi ja Top-Level-Content-Creator, würde ich sagen. Ist ja durchaus ungewöhnlich, Führungskräfte für solche Formate einzusetzen und auch relativ intensiv und auch sehr regelmäßig. War das ein schwieriger Angang? Hast du das ein bisschen mit eingeführt oder war schon Vorstand bei euch? War der da eh schon weiter?
Also Podcast war tatsächlich schon, hat es schon gegeben. Ich meine, muss ich dir nicht sagen. Klar, die Personen funktionieren immer gut, wenn du als Person auftrittst, viel besser als Verband. Wir haben sozusagen eine Strategie, das haben wir sicherlich im letzten Jahr ein bisschen verschoben, dass wir gesagt haben, wir balancieren unsere Hauptgeschäftsführerin und den Präsidenten so in der kommunikativen Wahrnehmung, balancieren wir die aus. Das heißt, wir setzen beide ein, die sind auch beide sehr dafür offen. Frau Gönner schon länger im Geschäft, war ja auch lange Politikerin, das heißt, sie kennt sich mit solchen kommunikativen Formaten aus, ist dafür gut zu haben. Für Herrn Leibinger war es sicherlich neu, der war als in seiner Unternehmerzeit gar nicht so stark öffentlich präsent, das heißt, mit ihm haben wir das dann vorbereitet, haben ihn dafür gewonnen, überzeugt und jetzt hat er da auch Spaß dran gewonnen, das zu machen. Also diese Formate, personalisierten Formate, funktionieren natürlich auch auf Kanälen wie LinkedIn einfach besser als alles andere, was wir jetzt als Verband irgendwie anonymisiert machen.
Es wird ja häufig beklagt, dass Kommunikation für Top-Entscheider, für Manager kein überragendes Skill sei, die Bedeutung eigentlich als zu wenig erachtet werde. Ist bei euch anders, oder? Ist es bei so einem Verband wie dem BDI, der ja auch von Öffentlichkeit lebt einfach und von öffentlichen Auftritten lebt, kommen wir gleich noch zu, auch zu Peter Leibingers Rolle, kann man sich gar nicht leisten, Kommunikation da zu vernachlässigen auf Top-Level, oder?
Also da wird natürlich bei der Auswahl darauf geachtet, da ist sicherlich Kommunikation ein Kriterium, nicht das Wichtigste, aber ein wichtiges, ein sicherlich wichtiges, das wird da beachtet. Wir haben ja nicht nur die Kommunikation nach außen, sei es jetzt über unsere Owned Media Kanäle, über PR, über Medien. Die Kollegen sind ja auch dauernd mit der Politik im Kontakt. Und auch da, auch wenn es hinter verschlossener Tür ist, kommt es natürlich darauf an, kann ich meine Themen kommunizieren?
Ja, mit kommunikationsstarken Menschen ist man
genau,
da ja auch
im Kontakt. Wie kann ich connecten mit der Politik? Verstehen die, was ich will? Kann ich die für die Themen gewinnen, die uns wichtig sind? So, also insofern brauche ich die Kommunikationsskills ja auch da, ne?
Du hast schon gesagt, Own Channel, Social Media, LinkedIn. Ihr spielt all das natürlich im Bewegtbild auf Social Media aus. Wie ist da die Strategie? Bewegtbild muss irgendwie auf YouTube, klar. Und fürs Business ist LinkedIn sowieso unerlässlich und Match für euch. Aber warum seid ihr beispielsweise auf Instagram? Das überrascht dann ja doch eher.
Ja, ist tatsächlich auch oder war jetzt die vergangenen Jahre eher noch so ein bisschen Nischenkanal für uns. Aber ich spreche mal so ein bisschen mit meinen jungen Kollegen. Also wir haben relativ viele junge Leute, weil für viele so ein Karriereeinstieg ist beim BDI, so als Fachreferent zu starten. Und dann habe ich die gefragt, was ist denn, wie informiert ihr euch denn? Ne? Also das sind ja so wirtschaftspolitisch Interessierte und Leute, die sich ajour halten müssen. Und die Antwort ist in 90% der Fälle Instagram. Also auch die Zielgruppe, also es ist wirklich wirtschaftspolitisch interessierte Leute, für die ist das Einstiegsportal Instagram. So, und das hat natürlich auch für uns eine Bedeutung, weil wir davon ausgehen, dass das nicht nur unsere Mitarbeiter betrifft, sondern zum Beispiel auch die Generation, die in den Ministerien arbeitet, die im Bundestag sitzt. Und wir sagen, ja, wir müssen die da erreichen. Wir machen da gerade so ein Strategic Review von unserer Social-Media-Strategie. Und schauen wir mal, was darüber herauskommt. Aber ich glaube, ich würde darauf wetten, dass wir Instagram eher noch mal ein bisschen hochgewichten in dem ganzen Mix.
Schließlich natürlich die Frage an, was mit TikTok? Auch Thema für euch in dem Review. Da seid ihr noch nicht präsent, aber könnte eine Präsenz kommen? Oder wie denkt ihr darüber?
Also wir gucken jetzt tatsächlich mal alle Kanäle an, aber im Moment sehe ich das nicht. Ich meine, wir haben natürlich jetzt in der Politik gesehen, dass durchaus TikTok verstärkt genutzt wurde. Allerdings ja immer mit der Zielgruppe Wähler, junge Wähler ansprechen. Das ist jetzt für uns nicht die zentrale Zielgruppe. Also wir haben noch mal so eine Zielgruppenschärfung vorgenommen im letzten Jahr, wo wir doch uns stark fokussiert haben eher auf Entscheiderzielgruppen. Also, war durchaus mal Anspruch des BDI in früheren Jahren auch zu sagen, wir wollen in die Breite wirken, Wirtschaftserklärer.
Ja.
Aber jetzt wollen wir sagen, nee, wir haben doch eine klare Zielgruppendefinition, die sagt, wir wollen die Entscheider in Politik und Wirtschaft.
Politik und Wirtschaft, also nochmal kompakt zusammengefasst, Politiker wichtig als oberster Lobbyverband der Republik sozusagen, Manager, Mittelstand sehr wichtig, aber auch auf DAX-Level. Das sind die beiden Kernzielgruppen, würde ich mal sagen.
Genau, also Politiker, natürlich auch in den Ministerien, die entsprechenden Leute, die in den Ministerien arbeiten, die in den großen Behörden arbeiten, alle, die gesetzgeberisch tätig sind. Genau, das sind die Hauptzielgruppen. Also wir sind mehr so ein B2B-Kommunikator.
Und von X könnt ihr euch nicht trennen, weil da die politische Musik spielt, oder? Oder was bewegt euch da weiter?
Ja, also wir bedienen da immer noch über 10.000 Leute und mit einer relativ hochwertigen Zielgruppe. Ist ja bekannt, dass durchaus in der Politik, auch im Journalismus, einige Leute da noch unterwegs sind. Wir haben sehr niedrige Interaktionsraten, weil wir auch zum Beispiel selten Geld draufgeben. Wir sehen die Zielgruppe immer noch, die nehmen wahr, was wir an Aktivitäten machen. Und dafür ist es für uns nach wie vor wichtig. Aber natürlich überlegt man neu, wie viel Arbeit steckt man da rein. Lässt man es so mitlaufen. Mein Credo wäre eigentlich zu sagen, nicht abschalten, aber andere Kanäle eher stärken. Weil hat natürlich viele Nachteile, sind ja bekannt.
Der negative Sound, um es mal vorsichtig auszudrücken, wird euch auch hier und da stören.
So ist das. Also das Umfeld ist manchmal nicht das Beste. Aber ein Ausspielweg für unsere Botschaften an die für uns relevanten Zielgruppen.
Den braucht ihr kaum noch, würde ich fast mutmaßen, weil es keinen Verband gibt, der so präsent ist in der Öffentlichkeit wie der BDI. Von daher hat Pressearbeit im Vergleich zu anderen Kanälen sehe ich eine überragende Bedeutung bei euch. Ja, hat man in den jüngsten Tagen auch wieder gesehen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sind die Tage nicht mehr ganz so jung, aber immer noch aktuell und in jedermanns Kopf. Zu großen politischen Themen hat nämlich der BDI seine Meinung kundgetan, auch mit Werf, ja, wie bei dem EU-Zoll-Deal mit den USA, laut BDI ein Schlag für Europa und ein fatales Signal war. Danach habt ihr euch zum Haushaltsplan der Regierung geäußert, der wiederum ein richtiges Signal gewesen ist. Gibt's also auch.
Mit Einschränkungen, aber ja.
Ja, mit Einschränkungen. Aber jetzt mal außen vor gelassen. Nun sind das ja Themen, bei denen von euch wiederum Signale erwartet werden, vom Mitgliedsunternehmen und auch dem geneigten Manager in der Öffentlichkeit. Bei anderen Themen ist das aber ja unklarer. Äußert ihr euch insgesamt ja viel, ohne jetzt das als zu viel kennzeichnen zu wollen. Wie geht ihr bei der Bewertung und bei der Einschätzung vor, wann ihr Statements rausgebt, wann ihr euch an Redaktionen wendet zum gewissen Thema oder nicht? Wie wird das analysiert? Was gibt's da für ein Themenampel oder was auch immer bei euch?
Also die Entscheidungskriterien sind ja die, die man letztlich auch, also für die PR-Themen, die man letztlich auch journalistisch anlegt. Also ist das ein Thema, was gerade öffentlich verfängt? Können wir da Agenda-Surfing betreiben? Das ist natürlich ist wichtig. Haben wir wichtiges wirtschaftspolitisches Interesse, haben wir zum Beispiel bestimmte Themen, die wir gesetzgeberisch gerade beeinflussen sollen, wo es hilft, nochmal das mit PR zu flankieren. Ist nicht immer der Fall. Manchmal sagen wir auch bewusst, nee, hilft vielleicht eher nicht. Also die Momente gibt's auch. Ansonsten, wir haben manchmal sehr starke Aussagen, du hast jetzt gerade eine zitiert, da müssen wir auch als Abteilung gar nicht, oder in dem Fall, wo es um Trump und die Zölle geht, mussten wir gar nicht sozusagen das anspitzen, sondern
es war einfach. Pushst du eher oder bremst du?
In dem Fall war kein Pushen notwendig, sondern es war einfach eine tiefe Überzeugung auch der Kollegen, die sich intensiv fachlich damit beschäftigen, dass sie gesagt haben, das ist nicht gut, das kann man nicht als guten Deal bezeichnen, nur weil es jetzt halt irgendeine Einigung gibt. Ich würde es gar nicht sagen, pushen ist nicht unsere Aufgabe, aber natürlich manchmal für Klarheit zu sorgen, also für klare Sprache und zu sagen, was ist eigentlich, können wir das Argument nochmal klarer, kondensierter bringen. Aber pushen im Sinne von anspitzen, eher selten. Das ist auch nicht die Art des BDI, versuchen wir sehr sachorientiert zu arbeiten. Klar, manchmal sagen Mitglieder, ey, ihr müsst mal auf die Tonne hauen hier. Aber da versuchen wir immer zu argumentieren, können wir machen, aber dafür einmal, um auf die Tonne zu hauen und breit zu laufen, verschenken wir uns vielleicht viele Zugänge an anderer Stelle. Also wir müssen das immer ein bisschen so abgewogen machen.
Woanders wird ja in der Branche immer viel über Sinn und Unsinn der klassischen Pressemitteilung im Jahr 2025 oder auch schon seit Jahren diskutiert. Aber wenn der BDI was sendet, dann rappelt's eigentlich, oder? Dann wird's aufgenommen. Für euch nochmal ein ganz klassisch effektiver Kanal auch.
Kommt immer drauf an, was wir ja zu 90% als Pressemitteilung rausgeben, sind Statements. Das heißt, kurze 3-4 Bullet Points. Also kein großes Geschreibe mehr, sondern ganz klar, du kriegst sozusagen einen textlichen O-Ton von uns.
Nicht mehr? War das früher anders? Hast du das ein bisschen komprimiert und mehr auf Bedürfnisse?
Das ging schon in die, das war schon eigentlich so etabliert, als ich gekommen bin, aber, Pressemitteilung im klassischen Sinne machen wir eigentlich, wenn überhaupt, noch bei größeren Studien oder so, die wir rausgeben. Aber sonst hat dieses O-Ton-Format sich bewährt. Und ja, das läuft, aber auch da muss man eben gucken.
Momentum.
Timing, ja. Momentum. Es gibt auch welche, wo wir am nächsten Tag uns angucken und sagen, ist ja gar nicht gelaufen. Also haben wir uns verschätzt. Aber wenn man das gut hinkriegt, dann funktioniert das noch.
Euer wichtigster Protagonist, du hast ihn mehrmals angesprochen, ist euer Präsident Peter Leibinger. Anfang des Jahres ist er auf Siegfried Russwurm gefolgt. Manager gehen ja sonst eher selten in Sendungen wie Heute Journal zum Beispiel. Ja? Beim BDI-Boss ist das aber irgendwo Pflicht, ab und an mal aufzutauchen. Ich zitiere nochmal das Handelsblatt zu Leibinger. Ja, er bevorzuge leise Töne mit einer zugewandten Art. Ich persönlich finde, was er kommt, in der Tat zurückhaltend, abwägend, fast schon ein bisschen intellektuell rüber. Wie herausfordernd ist bei einem solchen, sag ich mal, Leisesprecher das Onboarding?
Ja, also er ist so ein Dialogmensch. Also er ist nicht jemand, der sich vor die Kamera stellt und zack, bam, 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 drei Botschaften raushält, sondern sagt, ich will in Dialog gehen. Und was wir uns gesagt haben, das machen wir dann eben auch das nutzen wir auch als Stärke. Und du hast Heute Journal angesprochen, zum Beispiel, da ist mir jetzt in Erinnerung ein Interview bei der Hannover Messe. Das kam sehr gut an, sehr gute Feedbacks, haben die Leute gesagt, oh, das ist eine andere Tonalität.
Genau, fand ich auch.
Sie finden das eigentlich sehr positiv. Haben da tatsächlich auch sehr große Nachfrage nach ihm als Interviewgast, als Interviewpartner. Das kommt also in der Art sehr, sehr an. Und so haben wir uns entschieden, wir setzen ihn gerne in diesen Dialogformaten ein, auch in unseren Events zum Beispiel sehr stark für dialogische Formate, weil er das einfach auch gerne macht und gut findet. Und insofern haben wir ihn so positioniert. Und es ist ja vielleicht auch in den Zeiten, in denen wir sind, wo es eher einen kooperativen Ansatz und einen engen Austausch mit der Politik braucht, weil einfach Wirtschaft und Politik nicht mehr nebeneinander herarbeiten können, während Themen, wo es Zusammenarbeit braucht, ist ja vielleicht auch gerade eben jemand wichtig, der das gut kann.
Schaut es euch mal an, Leute, gibt's noch auf YouTube und woanders, das Interview im Heute-Journal. Ich fand es auch, es war so eine Art und Weise, wo du schon gemerkt hast, dass er nicht einfach seine Botschaft hat auf die Frage vorgefertigt, sondern die Frage nochmal reflektiert hat und stärker darauf eingegangen ist. Ne?
Ja.
Ganz interessant, was habt ihr für Maßnahmen ergriffen, bevor er angetreten ist Anfang des Jahres? Gab es zum Beispiel nochmal spezielles Medientraining, weil so viele Auftritte vorher, du hast es gehört, im Unternehmen bei Trumpf, Maschinenbauer, ist ja eher im Schatten, sag ich mal, seiner Schwester, Nicola Leibinger-Kammüller, die man kennt, gewesen. Also nochmal spezielles Mediencoaching, war das vonnöten oder was habt ihr gemacht? So?
Also ich würde sagen, das Wichtigste war eigentlich, und da bin ich auch dankbar, dass ich sehr viel Zeit genommen habe, dass wir relativ lange mit ihm mal zusammengesessen haben, tatsächlich mehrere Stunden, Kommunikationsabteilung, und uns sehr intensiv ausgetauscht haben. Was ist so seine Herangehensweise? Was sind so seine Themen? Wie möchte er kommunizieren? Wie möchte er auch nicht kommunizieren? Das war eigentlich so die wichtigste Vorbereitung für uns auf sein Onboarding. Natürlich auch so, was sind seine Themenschwerpunkte, die ihm wichtig sind. Und gleichzeitig konnten wir ihm so ein bisschen darstellen, was wird ihn so erwarten im Alltag als BDI-Präsident, wo er natürlich eine viel höhere Präsenz hat. Und ja, klar, dann haben wir auch nochmal ihn beraten und beraten lassen bei dem Thema Medienauftritte. Das hatte er sich auch gewünscht. Also da ist er auch, hat er einen eigenen sehr hohen professionellen Anspruch an sich, wie er dann sowas macht. Und das hat auch geholfen und dazu beigetragen. Und wir haben abgesteckt, was so die Schwerpunktthemen sind, mit denen wir ihn vor allem in die Öffentlichkeit geht, wobei ein BDI-Präsident immer auch in gewisser Weise die ganze Breite bedienen muss. Also man kann
Social Media ja auch Thema, in erster Linie LinkedIn.
Ja.
War das für ihn Neuland oder war er eh schon aktiv?
Das war für ihn Neuland in der Tat. Also er hatte einen Account. Wir haben das dann in die Hand genommen. Und in so einem ersten Review jetzt vor ein paar Wochen hat er gesagt, das war vielleicht sein größter kommunikativer Erfolg bisher. Also er war da ein bisschen so skeptisch, muss ich ja dann wohl machen. Und hat aber jetzt die Power gemerkt, die das Ganze hat. Weil er gesehen hat, wie viele Reaktionen er darauf bekommt, dass er auch sehr gut die Zielgruppe erreicht, die er erreichen möchte. Dass wir einen sehr schnellen Follower-Zuwachs hatten und sehr viel Interaktion auch auf seinen Kanälen haben. Also es gab offenbar auch so eine Gemeinde, die darauf gewartet hat, dass Peter Leibinger endlich bei Social Media auftaucht. Und das hat ihm gefallen. Also da,
und jetzt mit Leidenschaft dabei.
Sozusagen. Ja. Also das hat er jetzt sehr schnell erkannt, dass das für ihn ein wichtiger Kanal ist. Und arbeiten wir jetzt gut mit ihm zusammen.
Kommen wir nochmal zur Jahresplanung. Wir haben es angesprochen, Innovation. Du hast im Magazin Com gesagt, dass neben dem Onboarding Speed Dating die Jahresplanung bestimmt hätte. Wie kann ich mir das vorstellen? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist wirklich wir haben ja Fachabteilungen, die sich mit bestimmten Themen befassen, Energie, Umweltthemen, Verbraucherschutz und so weiter und so fort. Und wir machen tatsächlich dann an zwei Tagen, so im Halbstundentakt, machen wir mit denen Termine, wo die reinkommen und ganz kurz sagen, was haben sie das Jahr vor? Was haben sie vielleicht an wichtigen politischen Zielen, die sie erreichen wollen? Was haben sie an bestimmten Positionspapieren, die in Arbeit sind? Welche Events wollen sie vielleicht auf die Beine stellen, um bestimmte Sachen zu unterstreichen? Und daraus entsteht dann so ein Jahresfahrplan, beziehungsweise wir gucken dann, beißt sich das auch an irgendeiner Stelle, wie können wir das ungefähr takten Und dieser Jahresfahrplan wird dann in der Regel komplett über den Haufen geworfen. Aber es ist gut, ihn zu haben.
Aber trotzdem, in diesem Jahr, also in diesem Jahr wahrscheinlich extrem.
In diesem Jahr extrem, aber auch, glaube ich, sonst immer. Aber trotzdem wahnsinnig wichtig für uns, Einblick zu haben, was ist für die Fachabteilung wichtig, was steht bei denen im Laufe des Jahres an, so ein bisschen Foresight auch innerhalb des Hauses zu haben. Und aber auch gut für die Fachabteilung, schon ein bisschen ersten Taste dafür zu bekommen, wie bewerten wir das, was so die kommunikative Vermarktbarkeit angeht von einem bestimmten Thema.
Und aus diesem diversen Speed-Dating saugt ihr euch die Essenz raus und seid dann zum Beispiel auf Innovation als Jahresthema gestoßen? Oder war das nicht schon da?
Das ist tatsächlich schon vorher gelaufen. Das war auch so ein verbandsinterner Prozess, wo mehrere beteiligt waren, weil es auch nicht nur ein reines Kommunikationsthema ist. Also wir nutzen dieses Fokusthema auch intern, um zu sagen, bei welchem Thema wollen wir uns denn schlau machen? Ja, also wir wollen vielleicht mal unsere eigenen Positionen schärfen. Wir nehmen uns das Jahr mal vor, um zu sagen, wir wollen Klarheit haben, was sind unsere innovationspolitischen Forderungen, Schwerpunkte draufsetzen in allen Bereichen. Und dann ist die Kommunikation auch ein Thema, aber nicht nur. Also das ist unabhängig jetzt von der rein kommunikativen Jahresplanung.
Du hast es schon gesagt, und die Realität verhindert eigentlich, dass die Jahresplanung so umgesetzt wird, wie man geplant hat. Ist ja auch immer klasse, ist ja herausfordernd, gerade als ehemaliger Journalist. Kommen wir gleich noch zu. Findet man natürlich Aktualität super. Aber demotiviert es sich trotzdem ein Stück weit, wenn Donald Trump und so Stichworte wie Handelskrieg, Zölle etc. das Thema Innovation, zu dem man sich vielleicht auch gern mal stärker in der Öffentlichkeit äußern würde, in den Hintergrund drängt. Nervt doch ein bisschen, oder?
Ja, klar. Also lieber hätten wir es natürlich, wenn wir viel stärker unsere eigenen Themen übersetzen und sichtbar machen könnten. Aber wir sind nun mal im politischen Geschäft und die Politik ist viel unruhiger geworden, sei es vor allem durch die internationalen Entwicklungen, durch eine Polarisierung der Gesellschaft, und das spiegelt sich letztlich bei uns wieder, dass wir sagen, aha, wir müssen kurzfristiger reagieren, es kommen neue Themen hoch, dazu müssen wir in der Lage sein. Und dann kann man aber trotzdem so ein Innovationsjahr in verschiedenen Themen, in verschiedenen Formaten weiterlaufen lassen, weil wir sehen, dass es Interaktion auslöst, dass wir damit Sichtbarkeit erzeugen, dass wir dann natürlich auch bestimmte Themen vorantreiben können. Und wir versuchen es eben zu connecten zu diesen Themen jetzt. Also wenn uns ein Trump unter Druck setzt, ist eben auch eine Antwort, wir müssen innovativer sein, damit wir ihm auch was entgegensetzen können.
Apropos Trump, du hättest aber nichts dagegen, wenn der mal eine Woche durchschläft.
Nein, muss ich sagen, wir brauchen das nicht jeden Tag. Ja, also es ist ja nicht nur für uns in der Kommunikation, man muss ja auch sagen, das ist ja für unsere Unternehmen auch in der Industrie einfach hammerhart, weil sie nicht wissen können, womit können wir planen. Ne? Wie hoch sind die Zölle in den nächsten Wochen und Monaten? Soll ich in den USA investieren oder nicht? Also das stresst natürlich einfach auch die Industrie und natürlich auch uns in der Kommunikation. Macht's spannend, aber wir brauchen es nicht jeden Tag, das stimmt schon.
Kommen wir mal auf angenehmere Anlässe als den US-Präsidenten. Besonderes Highlight ist der alljährliche Tag der Industrie. Der ist jetzt einige Wochen her. Absolutes Gipfeltreffen. Bill Gates war da, der Kanzler natürlich, muss ich blicken lassen. Interessanterweise auch Mariusz Szefczovic, der EU-Handelskommissar, der den EU-Zolldeal mitverhandelt hat. Der hätte sich dann später auch nicht mehr zu euch getraut. PR ist der Selbstgänger, klar, bei den Namen. Aber was macht ihr aus dem Tag für eure Kanäle? Habt ihr bestimmt auch größeren Aufwand betrieben und mehr gesendet als sonst?
Ja, also da haben wir ein ganzes Team im Einsatz, was den begleitet. Wir haben eigene Social-Media-Leute, die werden aber da nochmal verstärkt durch Agenturunterstützung. Und wir nutzen das sehr stark, um unsere Botschaften nochmal zu verstärken. Natürlich aus dem, was am Tag der Industrie an Content zu produziert wird, die Clips rauszuholen, die für uns auch nochmal, die in unsere Botschaftenwelt passen, und spielen die dann sehr stark aus am Tag selber, aber auch also es geht ja über zwei Tage das Event, aber auch in den Folgetagen. Also es ist für uns schon ein sehr wichtiges Event, um Content zu produzieren. der unsere Botschaften verstärkt. Ist natürlich auch ein wichtiger Imageträger, weil wir einfach sagen, das ist halt das Treffen. Danke, wenn du das so sagst, muss ich nicht sagen, aber ja, ich finde schon, das ist der
guter Gastgeber.
Das Wirtschaftstreffen in Berlin hat sich etabliert. Wir haben auch einen hohen Anspruch, also das war auch schon vor meiner Zeit, an das Look and Feel. Also es hat auch ein Image, soll auch ein Image-Effekt für den BDI haben, wie der BDI da rüberkommt, wie die Veranstaltung inszeniert wird. Durchaus wichtig, dass man sagt, das ist der Platz, wo wirtschaftspolitischer Diskurs stattfindet, wo die Leute, die im wirtschaftspolitischen Diskurs was zu sagen haben, vor Ort sind. Das ist die Plattform, die man dafür nutzt.
Also Kommunikation, du dann, ganz zentraler Part des Ganzen.
Ja, also das wird tatsächlich von meinem Team organisiert, wenn man so will, schlüsselfertig für den Verband hingestellt.
Wie groß ist dein Team, wenn ich mal frage?
Wir haben insgesamt 18 Leute im Kommunikationsteam und wir machen hier von der Eventplanung, PR, Social Media, die ganze Bandbreite. Wir haben eine Eventagentur mit drin, die uns unterstützt, aber Programm, Sponsoring wird alles bei uns im Team aufgesetzt und dann da auf die Bühne gebracht und ja. Sehr für uns so das wichtige Highlight im Jahr, auf das wir dann auch Monate vorher relativ intensiv hinarbeiten.
Bill Gates habe ich schon genannt. Habt ihr jedes Jahr so einen globalen Superpromi am Start da? Oder wie wird der ausgewählt? Das ist ja nicht logisch, dass bei der Industrie bei der deutschen Industrie Bill Gates aufläuft. Wie kommt es dazu?
Also wir wollen global insofern ja, weil wir sagen, wir wollen diese internationalen Themen spielen. Also der TDI ist, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich internationaler geworden, weil es einfach auch die Weltlage erfordert. Vieles, was wir machen, wird in der EU bestimmt. Das heißt, wir brauchen Leute aus Brüssel vor Ort. Deshalb ist das auch jemand wie Herrn Sefcovic da zu haben, sehr wichtig. Und natürlich die internationalen Stimmen. Das müssen aber nicht immer Promis sein. Im Jahr davor hatten wir jemanden von einem indischen Think Tank zum Beispiel da, der mal der deutschen Industrie den Spiegel vorgehalten hat und gesagt, ja, ihr könnt gerne zu uns kommen, wir unterstützen euch. Und mal gesagt hat, also ihr braucht auch unsere Unterstützung, nicht umgekehrt. Also wir versuchen immer so Impulse reinzubringen und Bill Gates war mal so ein Impuls oder eben können auch nicht so prominente Figuren sein, aber die einen anderen Blickwinkel
haben. Schließt du den dann vor, den Gates oder dein Team? Oder
das kommt so aus, das kommt so aus Brainstorming-Runden, kommt aus ganz verschiedenen Richtungen. Mal kommt es aus den Fachabteilungen, mal gibt es halt einfach gute Verbindungen zu irgendjemanden. Und dann gibt's meistens so ein paar Kandidaten, die wir diskutieren und sagen, wer passt denn da? Bei Bill Gates muss ich auch sagen, ist glücklicher Zufall, dass er eben auch in Berlin war an den Tagen und es dann gut zusammenkam, dass er sagte, auch für sein Team, für die Gates-Stiftung war es dann ganz gut, war so ein Tag der Industrie nochmal eine ganz passende Bühne.
Was zum sagten. Gates eigentlich für eine Entourage? Ist das wie bei Kardashians bei ihm oder? Wahrscheinlich nee, nicht.
Relativ überschaubar.
Kommst allein, oder?
Relativ überschaubar. Nicht ganz, aber.
Wenn die BVG funktionieren würde, würde er gar U-Bahn fahren.
Relativ überschaubar, ja.
Du hast lange als Journalist gearbeitet, ich habe es schon gesagt, wir kennen uns aus gemeinsamer Zusammenarbeit bei der Financial Times Deutschland. Ja. Danach warst du beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel, bevor es im März 24 zum BDI ging. Die Vorstellung, die Detailvorstellung jetzt mal eher am Ende gemacht. Du bist also voreingenommen bei der Frage, aber dennoch, sind Journalisten für dich die besseren Kommunikationschefs, besseren Kommunikatoren, vor allem bei so einem PR-fokussierten Verband wie dem BDI?
Also sie können es sein und sie bringen natürlich einiges mit, was man braucht. Also das ist das Thema, nennen wir Storytelling mal, aber es ist letztlich die Geschichten entwickeln, auf den Punkt bringen, die wesentlichen Botschaften rauskitzeln. Das sind natürlich das Headlines machen, das ist das, was Journalisten mitbringen und was auch in unserem Job natürlich wichtig ist.
Momentum und Timing?
Momentum und Timing, überhaupt zu wissen, wie Redaktionen funktionieren, ist natürlich für den PR-Bereich sehr wichtig. Ich meine, diese Wording-Themen sind auch für Social-Media-Kanäle und Media-Kanäle wichtig. Momentum und Timing, Netzwerk natürlich nicht zu unterschätzen. Also wenn man ein Netzwerk hat an Medien, an Journalisten, auf
das wenn das Netzwerk nicht kann, komplett in die PR abgewandert ist,
ist es nein, aber in meinem Fall zum Glück nicht. Ich habe auch noch viele Leute im Journalismus, die ich kenne, und da ist auch der Austausch einfach wichtig, dass man auch selber ajour bleibt. Was sind die Themen, die da interessieren? Was sind auch die Veränderungen der Medienlandschaft? Aber das ist natürlich kein natürlicher Fit. Ich habe auch Kommunikatoren erlebt, die aus dem Journalismus kommen und die irgendwie diesen Perspektivwechsel, die damit Schwierigkeiten hatten. Also ich glaube auch, man muss es nicht sein. Es kann helfen, aber es kann auch manchmal stören, wenn ich eben das nicht hinbekomme und sage, ich muss hier einen 180 Grad Blickwinkel wechseln. Das kriegen nicht alle hin, muss man auch sagen.
Wichtiger Pro-Punkt aus meiner Sicht aber auch Reaktionsschnelligkeit. Gerade bei Themen wie Trump und jetzt Zöllen ist ein Asset für Journalisten, glaube ich, dass die Rhythmen da einfach auch kürzer sind und die Reaktionsschnelligkeit höher.
Ja, es ist, sage ich aber auch ehrlich, ist natürlich immer ein Kampf in einer großen Organisation, dass man sagt, wir wollen schnell reagieren. Auf der anderen Seite können wir das immer. Fragezeichen, sage ich, nein. Auch wir müssen, haben natürlich Abstimmungen, was haben wir, ne, gerade was Breaking News ist. Es kann bei uns nicht eine Person entscheiden, sondern wir müssen gucken, sind wir da, wie sind wir mit unseren Mitgliedsverbänden da aligned bei dem Thema? Was kann eine Rolle spielen?
Das
kann
Peter Leibinger auch, wenn ihr rausgeht?
Bitte?
Leibinger auch informiert, wenn ihr rausgeht zu einem Thema?
Ja, ja. Was wissen? Ja, ja. Also wir halten ihn auf dem Laufenden zum allem, was wir machen. Er muss ja sprechfähig sein, wenn er in der Welt unterwegs ist. Darüber halten wir ihn natürlich auf dem Laufenden. Ohne dass er jetzt in jeden Prozess eingebunden sein muss. Das ist so im Tagesgeschäft für uns die Hauptgeschäftsführung. Die sind immer eingebunden, geben alles frei. Das ist natürlich für uns wichtig.
Aber zuletzt hat man schon den Eindruck gehabt, ging recht zügig.
Ja.
Bei den aktuellen Themen.
Also das haben wir auch. Wir haben die Prozesse letztes Jahr nochmal ein bisschen umstrukturiert, haben auch nochmal Prozessdiskussionen geführt, wie wir das hinbekommen. Diese Notwendigkeit schneller Reaktionen. Und das Verständnis ist schon da und das klappt auch in ganz vielen Fällen. Manchmal, wenn halt plötzlich was aufploppt, worauf wir nicht vorbereitet sind, dann dauert es auch mal ein bisschen.
Trotzdem, hört gut zu, liebe Unternehmen. Da kann sich der eine oder andere noch ein Scheibchen abschneiden. War PR am Ende oder Pressearbeit ein logischer Schritt für dich oder aus der Not geboren? Weil am Ende der FDD hat man nicht mehr so viel journalistische Herausforderungen gespürt.
Also tatsächlich war das damals ja so ein großes Klavier, was wir bespielt haben mit vielen verschiedenen Mediengattungen letztlich in dieser großen Gesamtredaktion, die wir waren. Und da hatte ich
schon das Eindruck. Muss man dazu sagen, Kapitalmagazin war noch dabei, Impulse, es waren mehrere Magazine bei den Gute und Jahr Wirtschaftsmedien, genau. Nicht nur die Tageszeitung.
Börse Online plus die ganzen Websites, die dazu gehörten. Also da hatte ich schon den Eindruck, das finde ich woanders so nicht mehr. Und tatsächlich, also ich hatte damals überlegt, eher Richtung Investor Relations zu gehen, weil ich da auch ja einige durch die ganze Vorbildung, die ich so hatte, journalistisch, aber auch wie wir immer auf Unternehmen geguckt haben. Aber dann kam dieses Angebot aus Kiel, was ich super spannend fand, und dann wurde es nicht die Investor Relations. Und ich bin froh. Also ich sage mal, Journalismus ist abwechselnd, was die Themen betrifft. Kommunikation ist abwechselnd, was die Tätigkeiten betrifft.
Und wir sind froh, dass du da warst. Ich denke, ihr auch, liebe Monsterfreundinnen und Freunde. Und wir verbleiben mit einem Tschüss aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.